herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterfreunden mit Bernhard Lassahn. Und diesmal begrüße ich Bengt Kiene. Guten Tag.
Hallo.
Ja, Bengt ist ein eigentümlicher Name, oder?
Ja, hier in Deutschland eigentümlich. Ja. In Schweden gibt es den ganz häufig. Ah. Und ich bin zufälligerweise, also aufgrund von verwirrten Familiengeschichten, in Schweden zur Welt gekommen. Aha. Und meine Mutter hat damals gedacht, eine Hälfte soll schwedischer Vorname sein, der andere ein deutscher. Ich heiße also eigentlich Bengt Ingolf. Aha. Und Ingolf hat mir aber nach der Kindheit so gestunken, dass ich mich ab Pubertät nur noch Bengt genannt habe. Die schwedische Form von Benedikt, der Erleuchtete.
So.
Na gut, habe ich nicht so viel von gemerkt.
So, und ich habe dich ahnungslos hier eingeladen zu mir und es hat sich herausgestellt, dass du ein richtiges Zirkuspferd bist. Wir haben gleich zu Anfang ein paar Sachen aufgenommen, improvisiert hier in diesem kleinen Wohnzimmerstudio, richtig so mit Wohnzimmeratmosphäre. Ein wenig ist dir die Wohnzimmeratmosphäre vertraut, denn du trittst normalerweise in kleineren Bühnen auf und auch mit Playback, so wie wir es hier gemacht haben. Aber dafür hast du eine sehr lange Erfahrung. Du hast einiges auf dem Puckel, bist schon wie lange als Zirkuspferd, wie ich dich jetzt genannt habe, unterwegs.
Es fängt an mit Hammer und Hafe Mitte der 70er Jahre.
So hieß die Gruppe, in der du warst. Und dein erstes Thema war die Atomkraft.
Richtig. Das ist damals schon gemischt gewesen mit Berufsverboten, mit Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ist ja kein ganz neues Thema.
Die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die behalten wir jetzt mal im Hinterkopf.
Okay.
In den 70er Jahren, da bist du aufgetreten.
Wir waren zu viert, zwei Leute Gitarre, zwei Männer und eine Frau und ich haben gesungen. Und Ilona, so heißt die Frau, und ich haben hauptsächlich die Texte geschrieben.
Aber nicht nur, dass ihr Texte geschrieben habt, ihr habt auch Texte weiterverwendet von anderen Kabarettisten. Und so habe ich dich auch kennengelernt, als jemand, der aus dem Vollen schöpft, der die ganze Kabaretttradition, die schon in den frühen 30er Jahren anfängt, kennt und der darauf zurückgreift und der zum Beispiel Kreisler oder andere Größen nicht nur kennt, sondern auch selber miterlebt hat, nacherlebt
hat. Ja, allerdings. Also Georg Kreisler war eigentlich der Grund, dass ich auf die Bühne geklettert bin.
Aha.
Ich habe zu den anderen dreien gesagt, okay, ich mache mit, aber meine Bedingung ist, in jedem Programm singe ich zwei Kreisler-Lieder. Und das allererste, das habe ich mal bei dir im Programm gehört, was ich öffentlich gesungen habe, war Sie sind so mies.
Bei mir im Programm, damit meinst du meine Sendung, die ich über Kreisler. Ich habe meine Sendung gemacht über Kreisler. Das ist die Sendung mit Viktor Plumetar, der das gesungen hat, Sie sind so mies. Und das ist ein besonderes Lied, weil er hier das Böse direkt bei den Hörnern packt. Und Kreisler hat diesen besonderen Charme, dass der dieses Böse im Menschen aufspürt und dabei führte uns das Böse vor, das in uns schlummert.
Das ist richtig. Das zweite Lied, was ich im allerersten Programm habe singen dürfen, war Bleiben Sie doch mal Ihrer Arbeit fern.
Ach,
gehen
ja.
Sie stattdessen spazieren. Wenigstens vormittags. Das macht doch Spaß.
Ja.
Schlafen Sie aus oder lesen Sie was.
So, wenn alle das täten, wenn alle das täten.
Das wäre das ein schrecklicher Schlag. Wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Und das finde ich bei Kreisler eben das Geniale.
Bei Kreisler ist es nicht so, dass er ein literarisches Interesse am Bösen hatte, sondern er hatte auch eine bestimmte Haltung, die ich ganz klar als anarchistisch sehen
Allerdings.
Würde. Das hat er sogar selber gesagt. Ich habe ihn selber mal interviewt.
Ah ja?
Und dann hat er gesagt, er ist ein bekennender Proudhonist. Er sieht also einen gewaltlosen Anarchismus als seine Richtung.
Kreisler ist einer von diesen Fixsternen am Kabaretthimmel, der ganz klar geblieben ist.
Du hast auch noch eins von Kreisler, nämlich das Kabarett ist tot.
Ja.
Das Kabarett ist tot. Was tun wir hier im Totenhaus beim Leichenschmaus? Warum die Scherben erben? Lass den Toten ihren Bruder, riecht sich noch was, stinkt da noch was, außer den Gebeinen. Wenn man sich ganz langsam nach vorne stellt und dabei nicht atmet und Stille hält, hört man noch von ferne in mehreren Sprachen lachen. Wenn man noch ein wenig Geduld besitzt und die Ohren, Augen und Zähne spitzt, hört man noch, als wollte sich wieder versöhnen. Schönen. Das Kabarett ist tot.
Da bist du also durch die Lande gezogen mit einem Kabarettprogramm.
Das war der Auftakt, das Kabarett ist tot. Und der zweite Teil hat eröffnet mit dem Lied, das Kabarett ist nicht tot.
Aha. Ja, also du hast einen Kreisler-Hintergrund. Du bist als Kabarettist durch die Lande gezogen, zunächst mal inspiriert von der Bewegung gegen die Atomkraft. Das passt auch zusammen.
Ja. Er hat mal Taubenvergiften im Park.
Ach ja.
Umgedichtet.
Ah, richtig.
Spielen bei Unfall im Kernkraftreaktor.
Genau, und das hat den Leuten gar nicht gefallen. Nein, das war wieder typisch Kreisler. Da ja, gehen die extra typisch in ein Konzert, weil sie Taubenvergiften im Park hören wollen. Und er sagt, dann spielen wir Unfall im Kernkraftreaktor.
Ja. Das ist eine Haltung, die er auf der Bühne gehabt hat. Also er hat das Publikum sehr geschätzt, sehr, sehr geschätzt. Aber er hat immer vermieden, diese billigen Erwartungen zu erfüllen. Och, spülen Sie doch mal Tauben vergiften.
Ja, also er hat auch Wert drauf gelegt, das Publikum zu verärgern. Jetzt mal einen Schwenk in die Gegenwart. Wie siehst du denn das Engagement gegen die Atomkraftwerke heute?
Ja, das ist sehr schwierig, gerade wo wir hier mit Windrädern und sogenannter alternativer Energie überschwemmt werden und die Atomkraftwerke zugemacht werden und vom bösen Russen das Gas abgedreht wird. Ich meine, die Gutmenschen hier sollen mal ganz ruhig sein. Sie schließen die eigenen Atomkraftwerke und kaufen den Atomstrom aus Frankreich. Also hey,
ja.
Wie billig ist das denn?
Ich habe noch eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass diese Atomkraftbewegung damals, 70er Jahre, der ich auch sympathisch gegenüberstand, eine bestimmte Komponente hatte, nämlich die Angst vor dem Atom, die verbunden war mit der Angst vor dem Atomkrieg und mit der Angst überhaupt vor dem Krieg und verbunden war mit einer Friedensbewegung.
Ja.
Also Anti-AKW und Friedensbewegung, das war damals noch in einem Atemzug.
Richtig, ganz wichtig, da hast du recht.
Und bei dem Friedensthema bist du geblieben?
Ja, das gibt so ein paar Haltelinien, an die ich mich mein Leben lang gehalten habe und gehalten werde. Und eine davon ist, dass ich absoluter Pazifist bin.
Das ist geblieben?
Das ist geblieben.
War das auch schon zu spüren in deinem ersten Programm von Hammer und Harfe?
Ja. Da waren wir uns aber auch einig, alle vier. Das war klar.
Also es war nicht bloß die Atomkraft, sondern es war eben auch die Gefahr durch die Atombombe.
Schon das zweite Programm, was wir gemacht haben, war das Thema Frieden und Raketenstationierung. Das war schon 1980.
Ja.
Da fing ja die Friedensbewegung an, sehr stark zu wachsen.
Und da konntet ihr auch bei Kreisler-Lieder bleiben.
Ja.
Der hatte auch was dazu
zu sagen. Ja. Absolut.
Ich habe ein bisschen geguckt in deiner Liste, du hast auch Blumengießen.
Ja, richtig. Damals habe ich das in Hannover am liebsten auf Einladung der Grünen Partei gesungen. In der Tradition von Kreisler, jetzt ärgere ich die mal mit dem Lied Blumengießen. Und das kam dann eher spitzzüngig an.
Ja, also die mit ihren Sonnenblumen, die damals allerdings auch eine Friedenspartei waren.
Ja, das waren sie. Was ist passiert? Eine sehr interessante Frage, die mal genauer aufgearbeitet werden sollte.
Genau. Wie siehst du es mit dem Frieden damals und jetzt? Da bist du geradlinig geblieben.
Und eine Geradlinigkeit ist auch geblieben, vielleicht nur kurz zur Ergänzung. Ich war nie in irgendeiner Partei oder Parteiorganisation. Mhm. Ich war immer auf der Seite der Kreisler hätte das wahrscheinlich auch schon Anfänge von anarchistischen alternativen Organisationen. Ich war nie in einer Partei. Und auch heute noch bei diesen ganzen Angeboten von Parteien, die es gibt, ich bin da sehr, sehr misstrauisch. Ich bin auch bei Volksfesten von der CDU aufgetreten. Mhm. Ich hatte einfach immer nur die eine Bedingung, ich stelle mein Programm zusammen und das wird nicht geschnitten und da wird mir nicht reingeredet. Wenn das okay ist, trete ich auf.
Mhm.
Und das ging eigentlich ganz gut. Leichter bei der CDU als bei den Grünen.
Für die hast du allerdings auch gespielt.
Ja, die sind schon immer moralinsaurer gewesen als alle anderen zusammen. Mhm. Und hatten schon früh, also auch in den 90er Jahren, schon sehr stark das Gefühl, dass sie wissen, wo der richtige moralische Hammer hängt. Und das hat mir eigentlich immer gestunken.
Ich glaube auch, dass es für Künstler gar nicht mal so ungewöhnlich ist zu sagen, ich gehe in keine Partei. Wie heißt es doch bei Goethe? Der Dichter steht über den Zinnen der Partei.
Das hat Goethe gesagt?
Ja, und toll. Ich bin in dem Fall auch deiner Meinung oder ich bin da ganz wie du, dass ich auch in keine Partei eintreten wollte.
Ich meine, damals waren wir ja alle in der sogenannten Anti-AKW-Bewegung engagiert und die war ja dann irgendwann ziemlich groß.
Ja, ja.
Bauern kamen dazu, die Studenten kamen dazu und es wurde eine ziemlich große Bewegung. Dann hieß es auf einmal von einer Gruppierung, ja, jetzt müssen wir den Arm der Bewegung im Parlament erschaffen. Und ich war immer auf Seiten der Fraktion, die gesagt haben, nein, das müssen wir nicht. Und ein paar Jahre später waren sie im Parlament, die Bewegung war weg und der Arm alleine blieb übrig. Und das sind die Grünen.
So, dann haben wir jetzt schon mal ein kleines Bild von dir. Wir haben eine kleine Station. Wir sehen dich jetzt mit Hammer und Harfe durch die Lande ziehen, seit den 70er Jahren, mit einer starken Liebe zu den Kreisler-Sachen, die zum Glück so gut dazu passen. Und du hast auch ein Lied von ihm entsprechend abgewandelt, mit einem ganz kleinen Dreh.
Ja, mit zwei, drei kleinen Worten. Passt es auf sowohl auf Herrn Dogo als auch auf Julian Assange und den Rest der EU-Sanktionierten.
Es geht um das Lied »Ich soll immer was Lustiges schreiben«,
ja,
das bei dir etwas anders heißt.
Es heißt »Ich soll immer das Richtige schreiben«.
Genau.
Ich habe es früher in meinem Kreisler-Programm im Original gesungen. Und seitdem wir die Julian Assange-Mahnwachen gemacht haben, habe ich immer gesucht, ich wollte keine Reden schwingen, habe ich immer gesucht, was könnte man für ein Lieder singen.
Mhm.
Und da ist mir eingefallen, ich soll immer das Richtige schreiben. Ich habe es genannt »Das Lied des ängstlichen Journalisten«.
Ja.
Ich soll immer das Richtige schreiben, aber das lasse ich vorläufig bleiben, weil ich nirgends, egal wo ich gehe, auch nur irgendwas Richtiges sehe. Und da biegt sich mir die Feder nicht, es laufen meine Räder nicht. Was ich auch schreibe, schwemmt die Wahrheit fort und jede Geschichte verdorrt. Und die anderen leben wie immer und sie schreiben wie immer nur dümmer. Und sie sagen von mir im Verein, ihm fällt nicht mehr das Richtige ein.
Also, das Thema Zensur wollten wir im Hinterkopf behalten, ja, wie wir gesagt haben. Das zieht sich durch. Dann haben wir schon den Namen Julian Assange gehört, der für zwei Themen steht. Einerseits für den Protest gegen den Krieg und andererseits für den Protest gegen die Zensur.
Ja.
Also, was für dich?
Ja, ich meine, das lief mit dem Julian Assange bei 12, 13 Jahre, dass der eingesperrt war. Da bin ich relativ langsam reingewachsen, bis es mir klar wurde, wie wichtig dieses Instrument gegen die Herrschenden war. Deshalb haben sie ihn ja auch so verbittert und erbarmungslos bekämpft. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass dieser Mann aus dem Gefängnis lebend rausgekommen ist. Eine sehr wichtige Symbolfigur und auch Vorbildcharakter. Allerdings nicht für viele Journalisten, muss man sagen.
Es klingt eigentlich alles relativ gut. Du hast ein Programm, du hast Themen und du hast diese Hammer und Harfe-Gruppe, die mir immer vom Namen her schon gut gefallen hat. Hammer und Harfe verspricht Engagement, es verspricht aber auch einen Hang zur Schönheit.
Mhm.
Es soll auch durchaus Spaß machen, ja, es soll auch schön klingen, es soll wenigstens gut gesungen sein.
Ja, absolut.
So gesehen könnte man sagen, lief das ganz gut, aber dann. Dann hatte auch diese kleine Karriere, ich sage das ohne, dass ich das abwertend meine. Mhm. Also du warst jetzt nicht der große Kabarettstar, den man aus Funk und Fernsehen kennt, aber du hattest einen guten Stand, man kannte dich.
Hannover, Norddeutschland schon, ja.
Ja, da kannte man dich schon, aber dann passierte was. Da kam etwas, das dir einen Strich durch die Rechnung machte.
Du meinst unsere sogenannte Corona-Pandemie?
Ach, wie kommen wir? Ja, natürlich meine ich das.
Naja, wir hatten noch eine Gruppe in Hannover, die hieß Hebebühne. Und das war eine Kompanie von 6, 7, 8 Leuten. Und das Grundprinzip war, jeder aus dieser Kerntruppe konnte auch mit Leuten von außen Programme machen. Wir hatten einen guten Namen, deshalb haben wir Fördergelder gekriegt von Stadt und Land Niedersachsen. So.
Mhm.
Das ging dann auch irgendwann vorbei und dann habe ich angefangen mit Solo-Geschichten.
Solo warst du unter dem Namen Bengt Kino,
ja,
unterwegs.
Mhm. Genau. Und dann kam Corona und mit einem Schlag war überhaupt nichts mehr. Die Kleintheater haben geschlossen, die Bühnen, wo ich spielen konnte, gab es nicht mehr. Auf einmal war ich mit meinen Meinungen, meinen Auffassungen nicht mehr tragbar. So jemand wie mir soll man keine Bühne geben, so sagt man das ja, ne?
Ja,
ja, das ist ermüdend, stimmt. Mhm. Und dann habe ich Gott sei Dank gute Freunde gehabt, die gesagt haben, du musst was tun, damit du kreativ quasi am Leben bleibst.
Mhm.
Und der erste Schritt war dann, dass ich mit Satire-Videos angefangen habe, unter meinem Namen. Der Kanal heißt Total von der Rolle. Und da habe ich während dem ersten Lockdown schon mit angefangen.
Ja.
Mittlerweile sind das, glaube ich, fast 100 Videos, die da passiert sind. Das war sehr wichtig für mich, dass ich quasi, auch wenn das nicht sehr viele gesehen haben am Anfang, ich eine Möglichkeit hatte, ein Ventil zu finden, um meiner Empörung auf meine Art und Weise einen Raum zu geben. Das war einmal das eine. Und das andere war diese lustige Geschichte, dass wir uns dann über die Lockdowns hinweggesetzt haben und uns trotzdem immer getroffen haben. Unter anderem haben wir festgestellt, es ist sehr entspannt, Karten zu spielen, jeweils sonntags. Und da hatten wir die Aufgabe, immer was mitzubringen. Die anderen haben Kuchen mitgebracht oder teilweise auch Sekt. Und meine Aufgabe war es, immer zwei Texte mitzubringen, die ich vorgetragen habe. Und da habe ich diese kleinen Dialogseiten entwickelt.
Genau, ich will nochmal zu dem einen zurückkehren, also zu den Videos.
Ja.
Es gibt diese zwei Sachen. Du hast einerseits einen neuen Ort gefunden, praktisch einen Zufluchtsort, denn diese Videos sind ja ganz was anderes. Also Auftritte in so kleinen Kabarettbühnen, du hast ja gar kein Publikum. Du gestikulierst ins Nichts hinein und es ist auch, stelle ich mir jedenfalls vor, in gewisser Weise melancholisch. Es war ein bisschen vielleicht so wie so ein Notausgang, den du da gefunden hast. Auch um, wie du gesagt hast, für dich selber was zu machen. Das ist das eine. Und das andere war, dass du die Geselligkeit gefunden hast, in dieser Gruppe, die Karten gespielt hat. Mhm. Davon gibt es noch mehrere. Es gibt noch andere Gruppen, die haben sich in der Zeit gebildet. Es ist ein interessantes Phänomen. Es haben sich wieder so eine Art Underground-Salons gebildet. Die einen spielen Karten, die anderen singen. Die singen Volkslieder oder sie backen Kuchen. So, und da hast du so eine Art Insel-Dasein gefunden. Ja. Ich wollte nochmal fragen bei deinen Videos. War dieses Video Alles dicht machen, war das eines der ersten?
Nee, ich habe angefangen im April 2020 mit den Videos.
Mhm.
Und Alles dicht machen war von dieser Gruppe von Schauspielern im April 2021. Und ich war da so begeistert von, dass ich einfach einen Text geschrieben habe und mich da einfach dran geklingt habe. Also ich war ja nicht bei der offiziellen Truppe der Schauspieler dabei, aber ich habe einfach gesagt, mein Beitrag zu Alles dicht machen kommt hier, dass der mit den bedingungslosen Grundvertrauen.
Ja, das fand ich ein sehr schönes Wort, das bedingungslose Grundvertrauen. Ja, die Videos, die können wir natürlich jetzt nicht vorzeigen, weil das ist ja Radio. Aber ich kann ein bisschen erzählen. Du trittst dabei in verschiedenen Rollen auf. Du hast ein Schauspielertalent, das du wahrscheinlich gepflegt hast bei deinen Bühnenauftritten. Mal bist du mit Perücke, mal siehst du eigentlich ganz normal aus, aber man kann dich auch als Frau erleben oder auch als Kunstfigur. Und die haben eine Besonderheit. Die Videos zum Schluss wird immer gelacht.
Du meinst im Abspann?
Ja.
Ja, mir ist einfach die Idee gekommen, so ein kleines Kinderlachen zum Schluss, das ist doch ganz hübsch. Und ganz viele Leute waren speziell davon ganz begeistert.
Ich auch.
Ja,
ja, ich finde das eine mehr als nur charmante Idee, weil es mehr als nur einen Akzent setzt. Es ist der Abspann.
Ja.
Man kennt das leider von solchen Videos, dass sie so Gelächterschleifen einblenden.
Ja, ja.
Ehrlich gesagt mag ich das gar nicht gerne hören. Ich mag nicht gerne Gelächter hören, das irgendwo aufgenommen wurde.
Ja, meistens ist es auch gar nicht lustig.
Das fehlt bei dem Video. Mhm. Die Sachen sind in der Schwebe. Die haben eine große Ernsthaftigkeit, aber die haben einen zugrunde liegenden Humor. Und dass dann zum Schluss die Kinder einfach nur so ein bisschen lachen. Das ist wie so eine Lösung.
Es kommt ja immer im Abspann, wenn ich mich bedanke.
Ja.
Ne? Bei Thilo zum Beispiel, dem Kameramann. Und da fangen dann die Kinder an zu lachen.
Ja.
Und die hören auf zu lachen, wenn meine Kontonummer kommt.
Das ist eine Art von Ironisierung, die man sonst gar nicht so leicht hinkriegt, wenn man dich live sieht und du würdest mit den Augen zwinkern, dann wäre das auch schon klar. Aber so sieht man das eben in den Videos.
Ja.
Ich möchte noch ein Video wenigstens hervorheben. Und das ist ein Video, wo du dann auch zum Schluss singst und wo du wieder dieses Thema Meinungsfreiheit aufgreifst. Und du ahnst schon, welches Video ich meine. Da fängst du an und klebst dir immer solche Aufkleber von den jeweiligen Zeitungen an die Brust, ans Revers. Zum Schluss kommt der ARD-Aufkleber, der kommt dann mitten auf die Stirn.
Ja.
Der Text ist ganz seriös.
Texte sind von den Zeitungen selber, deren Selbstdarsteller.
Ja, du hast also den Spiegel, du heftest dir dann so einen Spiegelorden an, während du sprichst.
Ja, genau.
Und dann hast du diese Selbstdarstellung vom Spiegel. Du kannst ja auch mit verschiedenen Stimmen sprechen.
Wir sind das Medium für den gesellschaftlichen Diskurs und begleiten Wandel mit Zuversicht. Unsere Werte sind redaktionelle Unabhängigkeit, Toleranz und Zuversicht. Die Süddeutsche Zeitung ist die größte unabhängige Qualitätstageszeitung in Deutschland. Weltweit und national ausgezeichnet. Prinzipien wie Liberalität, redaktionelle Unabhängigkeit und Toleranz sind uns besonders wichtig.
Das sind alles O-Töne und trotzdem, die wirken so gefälscht, wie so ein angeschnibbelter Ball beim Ping-Pong-Spielen, wo das Gefühl ist, oh, da ist viel mehr als nur ein Gifttropfen.
Man denkt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass die so lügen.
Du sagst nicht, guck mal, wie peinlich das ist, sondern du stellst es einfach nur dar, du klebst dich voller und voller und voller und voller. Schließlich bist du wirklich richtig zugeklebt und dann fängst du an zu singen.
Ja. Wir sind das Leitmedium schlechthin. Glaube mir, auch wenn du's nicht verstehen kannst, glaube mir, ich bekomme sehr viel Geld dafür, drum bitte glaube mir, glaube mir, mein Recherchewissen geb ich dir, gib du mir bitte dein Vertrauen dafür, bitte glaube mir. Tausend unfassbare Lügen und Jahre ohne Glück. Willst du dich nicht damit begnügen, mehr bekommst du nicht zurück. Glaube mir, nimm es einfach hin und glaube mir, denn ich meine es nur gut mit dir, bitte glaube mir. Manchmal wirst du selber denken, das ist nicht gut und soll nicht sein. Du sollst mir deinen Glauben schenken, nur mir ganz allein. Ich werde dich zur Not erpressen, sieh es ein, es ist so klar. Niemals darfst du es vergessen, nur das, was ich dir sag, ist wahr.
Welches würdest du denn sagen, ist dein größter Hit unter den Videos?
Es gibt ein Video, was ich immer noch sehr toll finde. Das ist, wo mich ein Krankenpfleger im weißen Kittel in den Park führt, auf eine Parkbank. Ich habe so eine Zwangsjacke an und erzähle, wie ich dann in die Psychiatrie gekommen bin. Mein Lieblingswahnsinn sind die Meldestellen. Eine Auswahl. Respekt vom Bundesfamilienministerium. Meldestelle Antifeminismus von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Viele Meldestellen gegen Hass und Hetze im Rahmen des Digital Service Act der Bundesnetzagentur. Trusted Flagger, das heißt so viel wie vertrauensvolle Fahnenschwenker. Mein Lieblingsding ist Entschwört. Beratung zu Verschwörungsmythen im persönlichen Umfeld. Und dann gibt es auch noch einen Kompass, den Beratungskompass Verschwörungsdenken. Allein in drei Bundesländern werden mehr als 2,1 Millionen Euro jährlich ausgegeben und bundesweit gar mehr als 24 Millionen jährlich. Meldestellen zum Denunzieren gibt es mittlerweile mehr als Bäckereien. Merke, Verrat ist wichtiger als Brot.
Und dann fängst du auch noch an zu singen.
Ja.
Und wiederum das alte Thema, es geht wieder um Zensur, es geht wieder um die fehlende Pressefreiheit.
Ist das nicht furchtbar?
Es geht immer um dasselbe.
Zieht sich so durch. Ja, ich komme ja aus der Zentrale des Wahnsinns. Aus der Psychiatrie. Ja, das ist momentan mein Wohnort, nicht freiwillig, aber nur zu meinem Schutz. Hier im Park von der Psychiatrie haben wir Auslauf. Da können wir auch singen. Hört ihr die Vögel singen? Und ich kann hier auch Wahnsinnslieder singen. Die Gedanken sind frei,
so frei wie die Presse. Und findest du, dass es anders sei, dann gibt's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen, dein Denken. Und schon seit dem letzten Mai kommt die Gedankenpolizei.
So, und ich wollte nochmal zurückkommen auf deinen Karten spielen, Kuchen essen, Lieder singen.
Das hat dir Eindruck gemacht, ja?
Ja, das hat mir Eindruck gemacht, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige und auch eine nicht gerade weit verbreitete, aber doch eine verbreitete Hilfsaktion. Es reicht nicht, allein ein Video zu machen. Es ist schon wieder ein Schritt weiter.
Richtig.
Man findet wieder zusammen. Es gab früher in Berlin ganz viele Salons, die alle da niederlagen, als dann Corona war.
Ja, ja.
Dann haben sich aber wieder neue entwickelt. Auch der Kontrafunkbund gehört auch mit in diese Entwicklung hinein, denn es haben sich so Freundeskreise gebildet, mehr oder weniger natürlich, ganz selbstverständlich. Man hat sich verabredet zu einer bestimmten Zeit. Man wusste, okay, hier dürfen wir frei reden, hier dürfen wir unter uns sein. Es gab auch viele Wohnzimmerkonzerte.
Da noch eine kurze Ergänzung. Das ist, glaube ich, wichtig, also für mich auch und für die Leute hier in Berlin, die Nachdenkseiten auch ein ganz wichtiger Punkt waren.
Ah, ja.
Die Gesprächskreise. Wir haben uns irgendwo getroffen, wo wir noch reingepasst haben heimlich. Mhm. Oder im Sommer haben wir im Park gesessen und haben aber diese Möglichkeit gehabt, offen und frei miteinander zu reden während dieser ganzen Zeit. Nachdenkseitengesprächskreis, sehr wichtig für mich.
Ja.
Du kriegst die Leute nicht kaputt.
Und du hast eine besondere Rolle gespielt bei diesen Kreisen. Du hast jetzt nicht Kuchen gebacken und hast jetzt nicht immer Blumen mitgebracht, sondern dein Beitrag war, du hast eigene Texte geschrieben immer.
Richtig.
Das finde ich auch eine sehr charmante Idee.
Ja, ich auch, weil durch diese Übung, ich meine, da sind jetzt während der Corona-Zeit bis heute sind bestimmt 200, 300 Texte entstanden.
Ja.
Und natürlich hat das gleichzeitig auch einen Übungseffekt und gleichzeitig schult es auch quasi den Fokus von mir. Wenn ich dann bestimmte Ausdrücke höre, denke, ah, da könnte man auch was zu schreiben und so. Und das gefällt den Leuten sehr und ich bin auch jetzt vom Verlag angesprochen worden, der will da ein Buch draus machen.
So, wir haben jetzt also schon verschiedene Seiten von dir angesprochen. Ich erinnere nochmal an, da war was mit Kreisler und so, ganz früher mal. Du hast Kabarett gemacht, dann hast du diese Videos gemacht und hast da eine neue Form gefunden mit dieser kleinen Kinderlache zum Schluss. Und nun hast du noch was gefunden. Du hast wie viele von diesen Texten geschrieben?
200, 300.
Und ich behaupte sogar, da ich ein paar von denen gehört habe, dass das jetzt das ist, wo du zu dir selbst gefunden hast. Das ist sozusagen dein Markenzeichen vielleicht.
Ja, das stimmt. Alles oder nichts. Guten Tag, ich hätte gern alles. Alles haben wir gerade nicht da, aber wie wär's denn mit nichts? Alles ist sowieso etwas unhandlich und außerdem, das will ja heutzutage wirklich jeder. Aber schauen Sie nur, dieses Nichts ist doch ganz bezaubert und völlig zeitlos. Gut, das nehme ich. Können Sie mir das bitte als Geschenk einpacken? Eine hübsche Schleife vielleicht drum oder zwei? Es soll eine Überraschung sein. Schatz, ich habe genau das richtige Geschenk für dich. Ich weiß, du hast dir alles gewünscht, aber ich habe was gefunden, das viel besser zu dir passt. Was ist das denn? Nichts? Aber das ist ja wunderbar. Das ist ja wie das Symbol unseres gemeinsamen Lebens, unserer Zukunft, unseres Glücks. Und die schönen Schleifen, also die hebe ich auf. Wer will da noch alles, wenn nichts so viel schöner ist? Wir haben ja eh schon alles. Da wird das Schenken schwer. Und mit nichts fangen wir nochmal von vorn an. Völlig unbeschwert und leicht. Vielleicht sollten wir alles wegschenken. Auf die Straße stellen, zum übrigen Sperrmüll. Das ist dann morgen früh einfach weg. Denn die Leute nehmen ja immer alles mit und lassen nichts stehen. Wie kurzsichtig. Alles fängt wieder von vorne an. Alles läuft weiter, wie es war. Nichts hat sich verändert. Und ich habe die Gewissheit, alles geht vorbei und nichts bleibt bei mir. Ich habe auch sowas in der Richtung noch nicht gehört. Mhm. Also erstmal Dialogform und dann meistens die Unterhaltung zwischen zwei gegensätzlichen Typen oder zwei Ehepartnern ist dasselbe, wo es dann aber zum Schluss immer noch so eine überraschende Drehung in eine andere Richtung kriegt.
Ja, kannst du dich erinnern an die Senderei Papa Charlie hat gesagt?
Ja, das stimmt. Ich habe auch so ein paar Kinder-Vater-Sachen dabei. Die sind genauso.
Hattest du das auch im Hinterkopf?
Nee, nicht wirklich. Mich hat während der Corona, also ich sage immer der sogenannten Corona-Pandemie, hat mich das so beelendet, was mit den Kindern passiert ist.
Allerdings,
was sie in den Schulen gemacht haben.
Mhm.
Wenn das Kind die Maske vergessen hat aufzusetzen, wird es hinten in die zugige Ecke allein am Fenster gesetzt. Also so furchtbare Sachen sind da passiert. Und das hat mich schon auch von der Wut her inspiriert, sowas zu schreiben.
Ist dir das begegnet, als du versucht hast, aufzutreten in Schulen?
Ich habe in den 2000er bis Corona eigentlich an Berufsschulen in Hannover ganz viel gearbeitet und habe da Präsentationskurse für Berufsschüler gemacht, wie sie sich besser nach außen präsentieren können, sprachlich, Mimik und so weiter und so fort. Das war ausgesprochen erfolgreich. Da hatte ich Aufträge noch und nöcher. Ich habe richtig Geld verdient. Und das war dann natürlich auch vorbei. Da ist mir dann vorgeschlagen, und ja, wir würden dich wahnsinnig gerne weiter in der Schule beschäftigen, aber du müsstest dann deine Kurse mit Maske machen.
Ja,
und die Schüler
ja.
haben auch alle Masken. Sag ich, seid ihr bescheuert? Mimik mit Maske? Oder Mimik also, mit was Maske. Soll das? Und Sprache mit Maske?
Ja, ja.
Das geht gar nicht.
Ja, du bist wirklich doppelt gestraft oder dreifach gestraft. Einerseits bist du durch Corona gestraft, weil deine Arbeitsmöglichkeiten wegfallen. Du kannst nicht mehr Kabarettist sein. Dann bist du besonders bestraft, weil deine Arbeit ganz viel mit Mimik und Ausdruck zu tun hat. Das kann man natürlich nicht hinter einer Maske verstecken.
Hm.
Und dann hatte ich das auch noch vor das Problem gestellt, vor das alle Künstler gestellt waren. Nicht nur, dass sie jetzt nicht mehr auftreten konnten, sondern wie gehen sie jetzt künstlerisch mit dem Thema Corona um?
Hm.
Auch das noch.
Ja.
Es gab ja auch Künstler, die gar nicht Corona-kritisch waren. Die waren natürlich jetzt auch gestraft, die konnten nicht mehr auftreten. Aber es gab welche, die waren quasi doppelt gestraft, die konnten nicht auftreten und waren auch noch Corona-kritisch.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, gerne.
Der ganze Berufsstand Kabarett hat sich bis auf die Knochen blamiert.
So, sag's ruhig, sag's
ja,
ruhig.
Aber ganz sicher.
Ja.
Weil entweder haben sie vornehm den Mund gehalten oder sie haben noch krasser die ganze Regierungspropaganda auch noch mitgemacht.
Ja.
Heute Show, Anstalt, Volker Pispers, wie sie alle heißen. Es gibt ein paar Ausnahmen, rühmliche Ausnahmen. Lisa Fitz, Monika Gruber, Kay Ray und so weiter. Das ist auch interessant. Die Eliten, und das ist eben überall so, in der Politik und auch im Kabarett, die Eliten arbeiten gegen die Bevölkerung. Dann war Corona vorbei, auf einmal kamen sie, haben weitergemacht, als wenn nichts passiert wäre. Und nicht einer hat sich hingestellt und hat gesagt, sorry, ich habe falsch gelegen, tut mir leid. Oder sorry, dass ich nichts gesagt habe, aber die Angst war so groß. Keiner hat das gemacht.
Hm.
Und das nehme ich den Leuten sehr übel.
Ja, sag's ruhig.
Jedes Mal, wenn ich Künstler, auch bekannte Künstler treffe oder ins Gespräch komme, will ich von denen wissen, was hast du während Corona gemacht? Was hast du getan? Was hast du gesagt? Ja, es ist oft Schweigen im Walde.
Und hast du auch einen ähnlichen Eindruck in Sachen Krieg und Frieden?
Weniger. Für mich ist Corona die Wetterscheide. Also da ist ganz was Furchtbares passiert in diesen 4 Jahren. Alte Freunde, die mich gemieden haben während Corona, haben während der Russland-Geschichte und Ukraine-Geschichte wieder den Kontakt aufgenommen, weil sie doch ehrliche alte Linke waren, die den Krieg verdammen. Und da habe ich jetzt wieder Kontakt.
Und wie gehst du damit um, dass die in Corona-Zeiten nicht so waren, wie du dir das gewünscht hast?
Das ist schwer. Ich will ja auch nicht so als der moralische Rächer auftreten oder sowas. Aber ich bin schon froh damit, wenn dieses Thema Krieg eindeutig behandelt wird zwischen uns. Und bin schon froh, wenn ich dann sage, hör zu bestimmten Themen haben wir offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Eins sage ich dir aber gleich, wenn der Kontakt bleiben soll, dann musst du dir auch meine Auffassungen anhören. Und das passiert. Das ist okay.
Ich erinnere mich bei deinem Programm, dass du, was den Krieg betrifft, Willy Brandt zitiert hast.
Ja.
Und das passt doch eigentlich sehr gut.
Ja? Ich finde es wunderbar.
Ja, sag du es mal.
Der allerletzte Text, auch wieder einer von diesen Dialogen, die ich geschrieben habe, da streiten sich zwei Typen darum, wenn eigentlich wirklich friedlich ist.
Mhm.
Und der eine ist ganz zickig und so weiter und so fort. Und das dreht sich dann und es geht dann darum, dass man sagt, ja, im Grunde genommen, was wirklich friedlich ist, ist Lachen. Es müssen mehr Witze her.
Mhm.
Und kennst du einen Witz und so weiter und so fort. Und der letzte Witz, der erzählt wird, was ist der Grund für die Erderschütterung in Deutschland? Willy Brandt dreht sich panisch in der Erde im Kreise, seitdem er die Entwicklung der SPD mitgekriegt hat. Und dann sagt der andere, Willy Brandt, was ist das denn? Mhm. Und ich sage dann, Willy Brandt ist der, der gesagt hat, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und man kann von der jetzigen SPD halten, was man will, aber diese Aussage finde ich sehr genial.
Und auf diese Formel könnten wir uns doch jetzt wieder einigen, dass man sagen kann, angesichts der Kriegssituation oder drohenden Kriegssituation, man nennt das ja Spannungsfall und Kriegstüchtigkeit, könnten wir die bisherigen Konflikte in Sachen Corona und was sonst noch so war, hinten anstellen und jetzt sagen, ohne Frieden ist alles nichts. Also Frieden.
Stimmt.
So ist dein letztes Wort oder so ist sozusagen dein letzter Appell, jedenfalls habe ich den so verstanden bei deinem Programm, und so ist auch wahrscheinlich dein neuester Impuls, dass du für den Frieden trommelst.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe erst dem nachgetraut, ich kann nicht mehr ein Theater spielen und so weiter. Mittlerweile hat sich das gedreht und ich sage ganz aktiv zu den Leuten, trommelt 10, 12, 15 Leute zusammen, egal wo, Kirche, Schule, Gartenfest, ist mir egal. Hut geht rum und ich komme, um Friedensimpulse zu setzen. Das ist meine Möglichkeit, ich habe keine andere.
Ja, das ist das Neueste, was du machst. Und da kannst du auf alte Sachen zurückgreifen, die du noch von ganz früher kanntest.
Ja,
das stimmt. Und die nicht nur aus den 70er Jahren sind, sondern sogar noch aus den 30er Jahren.
Ja, richtig. Kurt Tucholsky, wenn wir von Georg Kreisler reden als wunderbar, dürfen wir auch nicht Kurt Tucholsky vergessen aus den 20er, 30er Jahren.
Der hatte ich auch schon länger begleitet.
Großartig finde ich, großartig. Also vor dem ziehe ich jeden Hut. Also ich singe das gerade mal zu 2-3 Stunden. In den Kasernen, da warten sie. In den Kasernen, da schult man sie. So war es immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie. Kann sie holen, dann gehen sie. Ob sie auch wollen, das fragt man nie. Es ist wie immer, das wissen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Das Lied mit der Kaserne, das geht darauf zurück, dass eine Seite von mir auch immer die Tingeltangel-Seite war. Revuen und Marlene Dietrich und Friedrich Holländer und so habe ich immer geliebt. Und dann habe ich irgendwann auf einer Scheibe dieses Lied in den Kasernen entdeckt, was sie singt, und habe mich dann ein bisschen darum gekümmert. Das ist von einer jungen Schreiberin aus Graz, die Marlene Dietrich sehr verehrt hat und ihr das geschickt hat. Und die Dietrich war da so begeistert von, dass sie das aufgenommen hat und der jungen Frau einen Besuch angeboten hat und so weiter. Und das Interessante ist, 1965 war dieses Lied in den Kasernen in der Single-Hit-Parade Deutschlands unter den ersten 20. Aha. Wenn Marlene Dietrich das heute singen würde, würde man sie anschreien, Antisemitin, Putin-Troll oder was auch immer.
Ja, Putin-Troll zumindest.
Und dieses Lied ist ein ganz schlichtes und mit eindrücklich wenigen Worten alles auf den Punkt gebracht. Ich liebe das sehr. Auf Menschenbrüder, da schießen sie, und Menschenbrüder befehlen sie,
so war es immer, ändert das nie. Auf Menschen, Brüder, da schießen sie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. Kreuz unter Kreuzen, wer denkt an sie? So war's doch immer, begreift man nie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. In den Kasernen, da warten sie. Neue Kasernen baut man für sie. Es ist wie immer, endet das nie. In den Kasernen, da warten sie.
Gib uns zum Schluss noch einen Hinweis auf deine nächsten Aktivitäten. Was wird demnächst kommen?
Diese Friedenslesung, das heißt ja Pünktchen, Pünktchen und Friede auf Erden, das ist in meinem Rahmen sehr erfolgreich und macht genau das, was ich möchte, nämlich die Leute emotional zu berühren. Dann gibt es die Corona-Aufarbeitungsnummer, war da was, Nachschlag?
Aha, du machst ein Corona-Aufarbeitungsprogramm?
Ja.
Oho.
Gucken die Leute nicht gerne. Mein Lieblingstheater in Hannover, wo ich seit 20 Jahren gespielt habe, die haben das nur einmal genommen, danach nicht mehr.
Aber du hast es im Angebot.
Ja, ja. Oh ja, und dann habe ich als Neuestes noch Vorlaute, Lieder und dreiste Texte, Tanz auf der Brandmauer.
Da geht's um die Brandmauer.
Ja, und Meinungs- und Canceln und...
Ach nein, schon Thema, das leidige
das
Thema.
Das Dauerthema, weißt du, ist es nicht furchtbar?
Ja.
Wir arbeiten uns hier ab und die Themen bleiben irgendwie immer die gleichen. Aber es macht Spaß, es sind schöne Lieder und es ist schön, in Kontakt mit den Leuten zu kommen.
Kann man sagen, dass du wieder da bist?
Ja, und zwar interessanterweise, habe ich noch gar nicht erzählt, die dritte Geschichte, die mich hat leben lassen während Corona, war, dass ich täglich Übungen gemacht habe. Atemübungen, Dehnübungen, und zwar eine Dreiviertelstunde jeden Morgen. Das mache ich seit 6 Jahren. Und das hat sich so ausgewirkt, ich bin ja auch schon ein alter Knacker, dass meine Stimme besser geworden ist, weil ich so viele Atemübungen mache. Ist das nicht lustig?
Hast du es vorher nicht gemacht als Kabarettist?
Ich habe einen alten Freund, der immer gesagt hat, wer übt, verrät die Kollegen.
Ja, ja. Und wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen und
ja,
so weiter.
Ja, 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 genau sowas.
Ja, ja. Ja, ich glaube, da sagst du was Wichtiges, obwohl du das jetzt erst zum Schluss so angefügt hast, als hättest du es fast vergessen. Du hast eben gesagt, das wäre die dritte Sache gewesen, die du machen musstest, um dich auch selber zu retten oder um dir selber gut zu tun in dieser Corona-Zeit. Und da muss man tatsächlich etwas machen, ich verallgemeinere jetzt mal, etwas Körperliches.
Ja.
Also man muss Sport machen, Atemübungen machen, Gymnastik machen, mit dem Hund spazieren gehen.
Ja, allerdings.
Man muss etwas machen, was über den Körper geht. Vielleicht macht man auch einen Kochkurs oder versucht sich in der Ernährung umzustellen. Man muss was mit sich selbst machen, mit seinem Körper. Man muss neue Gesellschaften finden, wo man dann vielleicht Texte mitbringt oder Kuchen mitbringen kann. Mhm. Und neue Ausdrucksformen für die Themen, die uns nicht in Ruhe lassen. Es lässt uns das Zensurthema nicht in Ruhe, es lässt uns das Krieg- und Friedenthema nicht in Ruhe.
Ja.
Und Corona ist noch nicht gegessen.
Allerdings nicht. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir das am Leben erhalten, die Auseinandersetzung mit diesen Themen in den Öffentlich-Rechtlichen und den großen Medien. Sie wollen ja das Runterspielen auf Null und auf Minus, obwohl immer mehr Beweise für diese widerwärtige Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik auftauchen. Da müssen wir dranbleiben. Das ist wichtig. Und es gibt in der normalen Bevölkerung interessanterweise sehr viele Menschen, die darauf ansprechen. Die schlimmen Leute sitzen alle in den hohen Positionen der Unis, der Medien und der Politik.
Ach, vorhin hast du noch gesagt, das wollte keiner hören.
Von den Theatern, wo ich spielen könnte.
Aber die Leute würden es hören.
Die Leute schon. Die Leute finden das gut.
Ich kann mir auch vorstellen, das ist ein Bedürfnis danach.
Ja, natürlich. Jeder Mensch, ich behaupte mal, fast jeder Mensch hier in Berlin hat, was weiß ich, einen alten Menschen, den er nicht besuchen konnte, der weggestorben ist. Oder ein schreiendes Kind zu Hause gehabt, das verweigert hatte, irgendeine blöde Maske aufzusetzen. Oder auf einmal nicht in den Supermarkt reinkam, weil er die falsche Maske auf hatte. Und. Das ist 4 Jahre lang Gehorsamstraining gewesen. Mhm. Weltweit. Sowas hat es noch nie gegeben. Und da müssen wir dranbleiben, unbedingt.
Ja. Und was ist das, wo du glaubst oder den Verdacht hast, dass das den Leuten zum Schluss doch noch ein bisschen gute Laune macht? Du sagtest vorhin was von Witzen.
Ja, ich will mich ja nicht ausschließlich selber loben, aber ein Punkt, der bei mir wirklich Gott sei Dank ausgeprägt ist, ist, dass ich über mich selber lachen kann. Also Selbstironie ist ganz wichtig, super wichtig. Wer sich selber als Mittelpunkt der Welt sieht und sich von jedem Pups angepisst fühlt. Die Leute können sich in dem, was ich singe und auch in den Texten, finden sie sich wieder und sie fühlen sich nicht als verächtlich machend angesehen, sondern sie sehen sich mit mir zusammen in sich wieder. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Leute wollen nicht von oben herab belehrt werden, sondern wollen die Augenhöhe haben.
Du scheust dich aber auch nicht, Witze zu erzählen.
Nein, absolut nicht. Du kennst vielleicht diesen Kay Ray.
Natürlich, ja.
Ja, ne? Ich habe ja lange nichts mehr von ihm gesehen. Früher hat er ganz am Anfang wirklich nur schlechte Tuntenwitze gemacht. Und jetzt bin ich mal reingegangen und dachte, wie wunderbar. Der kommt auf die Bühne und schreit als erstes Neger, Neger, Zigeunerschnitzel, Zigeunerschnitzel. Und alle waren total am Klatschen. Das ist super. Das ist super gut.
Ja, ich kann mich auch erinnern, bei dem Programm, was ich bei dir gesehen habe, wo du wirklich sehr viel historisches Material gerade auch zum Krieg gebracht hast, dass es da wie eine Erleichterung war, als du dann mal einen kleinen, fast Karlauer-artigen Witz erzählt hast über Lauterbach, der sagt, und wenn ihr euch boostert, dann kriegt ihr auch alle eine CD als Geschenk Last Christmas. Und da mussten die Leute wirklich lachen, ja. Obwohl es sehr bitter ist.
Ja, wenn ich in so einem Programm wie zum Beispiel Kay Ray drin sitze, ne, und da kommen solche Witze und ich muss lachen und schlag mir auf die Schenkel, bin ich total glücklich. Das finde ich gut.
Ja, ich glaube, das Lachen kann wieder vereinen. Lachen kann wieder vereinen. Insofern hattest du schon einen guten Riecher, als du bei deinen kleinen Videos Gelächter zum Schluss angeboten hast. Es ist kein höhnisches, es ist auch kein böses Lachen, sondern es ist ein kleines Lachen, ein glückliches Lachen. Ist das zum Schluss?
Stimmt.
Ja. Lieber Bengt, ich danke dir für deinen Rückblick auf eine Zeit, die ich auch erlebt habe. Du hast uns schon einen ziemlich guten Schnelldurchlauf gegeben von deinem Leben als Erleuchteter, der aber nicht den Erleuchteten spielt, sondern auch über sich selber lachen kann. Und der, wie ich jedenfalls finde, mit seinen Dialogtexten eine ganz eigene Form gefunden hat. Und deshalb bin ich auch ziemlich gespannt auf das Buch. Lieber Bengt Kiene, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch sehr. Es war sehr, sehr angenehm.
Ja, und für dieses kleine Wohnzimmerkonzert, was wir hier so provisiert haben. Ne?
Ja, das ist eben auch der Vorteil. Ich kann mittlerweile auf jedem Misthaufen spielen und das ist mir wurscht, dann improvisiere ich eben. Ich hätte auch die Lieder ohne Begleitung einfach so ins Mikrofon gesungen. Das geht mittlerweile alles.
Naja, gut. Weißt du? Ja, auf meinem Misthaufen ist auch schon so manche schöne Blume gewachsen. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.
Okay, ciao, ciao.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art, immer wieder anders, aber stets in einem freundlichen Ton, gibt es auf Kontrafunk an jedem Donnerstag neu um 20 und um 23 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 11 und um 16 Uhr jeweils nach den Nachrichten. Die Sendungen werden außerdem als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie sich gerade Zeit dafür nehmen wollen.
Diesmal habe ich mit Bengt Kiene gesprochen, der seine Kabarettprogramme vorgestellt und berichtet hat, wie es ihm ergangen ist, als durch den Lockdown alles dicht gemacht wurde. Für ihn war Corona die Wetterscheide. Nun brachen nicht nur Arbeitsmöglichkeiten und Freundschaften weg, die Künstler wurden vor eine unerwartete Frage gestellt. Wie sollten sie sich in ihrer Kunst zu Corona verhalten? Der ganze Berufsstand Kabarett hatte sich, so Bengt Kiene, bis auf die Knochen blamiert. Und es hatte sich wieder mal gezeigt, dass die Eliten nicht für, sondern gegen das Volk arbeiten. Auch wenn uns Corona gespalten hat, nun gilt es, sich wieder zusammenzuschließen, um mit allen Kräften gemeinsam für Frieden und gegen die Kriegstreiberei zu trommeln. Texte und Lieder dazu gab es schon in den früheren Programmen von Bengt Kiene. Nun erhalten sie eine neue Aktualität. Also halten Sie Ausschau. Bengt Kiene hat gerade 3 Programme im Angebot. Eins heißt Tanz auf der Brandmauer. Da wird man sehen, wie lange da noch getanzt werden kann, ehe jemand abstürzt. Ein anderes Programm heißt Corona-Nachschlag. War da was? Es gibt auch ein Buch im Shop beim Konterfunk mit dem Titel Corona. War da was? Die Projekte sind unabhängig voneinander entstanden. Great Minds Work the Same. Das eine ist ein Buch, das Sie beim Konterfunk im Shop bestellen können, das andere ein Live-Programm von Bengt Kiene, nach dem Sie Ausschau halten sollten, wenn Sie wissen wollen, ob da womöglich was war. Sein neues Programm heißt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und Friede auf Erden, Pünktchen, 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 so schreibt sich der Titel. Das Programm sollten Sie hören, live erleben, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. Und es als Gebot der Stunde sehen. Möge uns der Frieden erhalten bleiben. In diesem Sinne verabschiede ich mich herzlich, Ihr Bernhard Lassane.